Wetter ist ein bisschen schwül, windig, so leicht windig, aber eigentlich ganz gut. Und wir legen jetzt los.
Live aus dem Kortland. Kortland Radio.
Ja. Wir sind heute wieder zurückgekehrt ins Café Kortland, weil es wieder geht. Es ist Freitag früher Abend und wir sitzen hier und haben eine kleine schöne Sendung für euch vorbereitet. Der Mike hat es leider zeitlich nicht einrichten können, aber ein großes Herz, wie er hat und nett, wie er ist, ist der Malte eingesprungen, den ich hier vom Café angequatscht, kann man sagen, ne?
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger.
Du hast mich sozusagen aufgerissen.
Ja?
Ja.
Fühlst du dich ein bisschen aufgerissen?
Entblößt.
Entblößt?
Sitze ich in der Ecke wie eine Reh kurz vorm Abschuss. Ja.
Aber du hast schon Bock. Also du bist schon aus freien Stücken hingekommen.
Ja.
Ich meine, wir hatten ein schönes Gespräch über körperliche Gebrechen und One-Night-Stands haben wir uns, glaube ich, kurz unterhalten.
Ne? War auf jeden Fall ein guter Einstieg für eine hoffentlich noch bessere Sendung.
Ja. Und würdest du jetzt sagen, Heimspiel oder Auswärtsspiel? Für dich hier.
Ich würde mich in der Mitte treffen.
Ja.
Neutraler Boden.
Neutraler Boden.
Aber es fühlt sich von der Örtlichkeit zumindest vertikal gesehen wie ein Heimspiel an.
Ja. Ja, für mich ja auch. Ich bin ja, hab das hier ja schon öfter gemacht. Du hast auch schon mal Radio gemacht, Malte?
Ich habe im Rahmen von einem Uni-Projekt Künstler interviewt bei Bon Total. In der Trompete war das, meine ich. Infidelix, falls es irgendwen was sagt.
Das ist jemand, der obdachlos war und dann eine Rap-Karriere gestartet hat.
Genau der.
Ja.
Der hat auch ein paar viralgegangene Videos auf YouTube mit anderen Künstlern, wo er mit denen jammt. Kann ich nur jedem empfehlen, ist ein ziemlich straighter Dude.
Ja, okay. Und den hast du interviewt mit Aufnahmegerät für Radio CT, war das dann? Oder wofür war das?
Nee, das war für den Bürgerfunk Essen.
Okay.
Die hatten eine Kooperation mit der Uni und da hat eine Freundin das Interview geführt. Ich habe es aufgenommen und habe es später übersetzt und dann eingesprochen. Es wurde allerdings auch noch auf einem Berliner Radiosender veröffentlicht, weil der junge Mann ja durchaus schon eine gewisse Reichweite hatte.
Ja.
Und ja.
Und lief aber bei Radio Essen dann im Bürgerfunk. Welches Jahr war das?
Das war 2016 oder 17.
Ach krass, weil in Bochum gibt es doch keinen Bürgerfunk mehr, oder?
Nicht, dass ich wüsste.
Ja.
Allerdings ist der Mann, Frank Hartung, schöne Grüße gehen raus an Frank, ein sehr motivierter Typ, der eigentlich auch in Bochum wohnt. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob der nicht auch in Bochum noch ein paar Projekte am Laufen hat. Da bin ich aber gar nicht drin, deswegen...
Ja, das ist, da müsste man sich eigentlich mal einfuchsen. Auch sowas wie die Co-Fabrik würde ich gerne mal drauf stoßen, dass die sich da reinfuchsen. Weil man kann halt wirklich auf diese UKW-Frequenz, rechtlich hat man die Möglichkeit dazu. Und
nicht nur die Möglichkeit, du hast sogar einen Anspruch darauf. Also wenn der Beitrag gewisse Formalitäten erfüllt, dann muss der gesendet werden. Also du hast da wirklich Anspruch und du kannst dich da mit komplett freien Ideen im Endeffekt melden und den Beitrag dann, wie gesagt, in diesem Formalitätskorsett sozusagen anpassen und dann wird er gesendet.
Ja, genau. Ich glaube, das wäre, weil ich glaube, die Co-Fabrik hat da mehr so die Manpower. Ich habe ja einen 40-Stunden-Job und sowas. Aber da gibt es so ein paar ganz gute Ideen. Wir haben ja zum Beispiel eine Menge Altenheime hier. Ne? Und du könntest Radio machen über Erinnerungen, was war denn vor 50, 60 Jahren und dann in die Altenheime gehen und allen Omis und Opis sagen, ey, hört euch das mal an und am Ende finden die das gut und können da mal mit was anfangen oder haben da Anknüpfungspunkt. Na gut, wollen wir jetzt nicht die großen Ideen nach draußen weggeben? Das, Malte, wir haben eine ganz klar strukturierte Sendung hier. Ich habe hier den Podcastplaner wieder gefunden.
Du hast die Struktur.
Ja. Und wir haben jetzt die Struktur verändert.
Das ist insoweit nicht schlimm, da ich die Struktur bisher noch nicht kannte.
Ja, aber eigentlich kam die Veranstaltungshinweise immer zum Schluss. Wir machen die Veranstaltungshinweise jetzt aber am Anfang, weil die so aufregend sind, dass die Leute dann später nicht einschlafen können, weißt du? Deshalb dachten wir lieber am Anfang und dann kann man im hinteren Teil der Sendung einschlafen, dann wird es so ruhiger und ruhiger.
Aber nicht, dass du durch den Köder am Anfang die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Weg zum Ende hin verlierst.
So. Ich muss mich jetzt konzentrieren, ich habe dir leider nicht zugehört. Es ist schon, aber nein, ich habe dir doch zugehört. Die Intention ist schon, die Zuhörer zu verlieren. Einschlafen ist ein großes Thema beim Podcast hören. Das muss man immer auf dem Schirm haben. So, nichtsdestotrotz, wir haben eine tolle Sendung für euch vorbereitet. Das Thema ist so im Groben weiterhin Sommerferien und Urlaub. Ich habe manches für den Mike vorbereitet, da können wir jetzt nicht drüber sprechen. Ich habe nochmal in die Starkregenkarte vor Wochen geguckt und wüsste jetzt, wo die Flüsse hier beim nächsten Starkregenereignis bei uns durchs Kortland fließen würden. Richtung Herne würden sie fließen. Weil das hat der André Baumeister, der hier auch schon mal in der Sendung gefeatured war, der hat 2013 seine Dissertation in der Tat dazu gemacht, über Starkregenereignisse in Bochum. Die Dissertation kann man im Netz finden und da ist eine Karte und da sieht man genau, welche Gebiete überschwemmt werden in Bochum bei Starkregenereignissen.
Sind wir hier gefährdet?
Es ist, glaube ich, okay.
Okay.
Also, weil es ist, du siehst die Schräge der Herner Straße.
Es fällt nach Herne hin ab.
Ja.
In vielerlei Hinsicht.
Genau.
Denn Herner Straße ist ein hartes Pflaster. Da kannst du ganz leicht mal den Bordstein küssen.
Hm? Weiß jeder. Soweit so gut zum Intro. Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Ja, yeah. Soweit so gut. Wie ihr sicher noch aus der letzten Sendung wisst, sind bis zum 31.12. im Botanischen Garten wilde Pflanzen zu sehen. Neue Bilder, die Ausstellung über zugezogene Pflanzen in unserem Umkreis. Ansonsten haben wir letzte Woche gesagt, dass am 15.08. am Donnerstag die Superior Session in der Trompete ist. Das stimmt leider nicht, weil die Inzidenzen steigen, geht das nicht mehr. Und sie ist jetzt bei Twitch am 5.8. Ich stelle den Link in die Shownotes rein. Weiterhin noch nicht abgesagt, aber wahrscheinlich stark davon bedroht ist am 17.9. am Freitag ab 11 Uhr. Nee, am Samstag. Am Samstag am 18.9. das Wettendfest. Wahrscheinlich wird sowieso nicht stattfinden, auch wenn das ein bisschen schade ist. Kammerkind sollen da auftreten. Und viele andere Initiativen, örtliche Initiativen rund um den Springerplatz werden da vertreten. Zu guter Letzt noch am 21.8. Samstag 14 Uhr auf dem Flächenparkplatz die Ruhrtal-Rallye, ein Get-Together mit Autos aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern und 90ern. Soweit so gut. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Nebenher finden auch viele informelle Treffen und halblegale Partys statt. Ich möchte doch nur bitten, dass ihr immer schön euch die Finger nicht schmutzig macht und immer schön die Hände sauber haltet. Ne? Wir wissen alle, was da kommt. Genießt euren Sommer und bleibt gesund und schlau. So weit, so gut. Malte, hast du noch irgendeinen Veranstaltungshinweis?
Spontan nicht. Nein.
Gut, dann wär's das. War ein bisschen ein hartes Outro. Na gut. Aber so ist das. Ich wollte mir hier eigentlich Notizen machen und den Podcast-Planer ausfüllen. Kriege ich jetzt aber nicht hin. Also ist wirklich jetzt zu viele Geräte.
Soll ich das übernehmen?
Also Name, ich glaube, es ist Folge, warte, ich guck kurz. Ist Folge 16. Die mit dem Stieglitz. Das wäre jetzt auch schon quasi die Überleitung zu unserer neuen Rubrik. Eine Rubrik fällt heute leider aus. Weil der Malte kein Instagram hat. Wir wollten eigentlich Instagram machen. Wir machen ja hier so lokale Instagram-Kritik. Letztes Mal hatten wir den Mamaris-Grill. Da sind so zwei Fotos auf dem Instagram-Feed. Ein Video, ein Foto. Nee, zwei Videos, Entschuldigung. Und eins ist Point of View Döner schneiden. Das ist auf jeden Fall sehenswert.
Ich muss es mir angucken.
Vom Mamaris-Grill. Gut. Nächstes Mal wieder mit dem Mike machen wir die Instagram-Kategorie. Wir kommen, wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir zum Vogel der Woche. Nein, wir kommen nicht zum Vogel der Woche. Wir machen jetzt die Urlaubssendung und die Reisesendung. Und um euch da so ein bisschen drauf einzustimmen, spiele ich mal einen vorbereiteten Jingle ab.
Neufundland, Land der Beotuk, Mi'kmaq und Thule Inuit, bewachsen von Gräsern und Moosen umspült vom kalten Meer, in dem Riesentümmler, kleine Krebse und der Kabeljau ihr feuchtwogendes Zuhause haben. Neufundland, du Fels im Atlantik, an dem im Frühling Eisberge vorbeischwimmen. Karge, schroffe Weiten, über denen Fischadler und drei Zehenmöwen ihre Kreise ziehen. Du bist die Heimat des europäischen Regens, Zentrum der Zyklonen, die ihren Geburtsort an der Polargrenze haben. Neufundland, du magst es kühl, hier zwischen dem St. Lawrence Golf und Avalon. Je weiter man nach Norden kommt, umso arktischer wird es. Eine halbe Million Kanadier haben ihr Zuhause hier irgendwo im Dreieck zwischen St. John's, Cape Norman und Port Basque. Du bist so groß wie Bulgarien und doch beherbergst du an deinen rauen, schroffen Klippen weniger Einwohner als die Stadt Essen. Sage mir, Neufundland, was soll man von dir halten?
Ja, Malte, das wäre halt die Frage an dich. Was verbindet sich mit Neufundland?
Nichts.
Also weißt du, wo Neufundland liegt?
Ja.
Also es ist eine Insel im Nordatlantik.
Gehört zu Kanada, wenn mich nicht alles täuscht. Und löst bei mir immer die Frage aus, warum heißt es eigentlich Neufundland? Was ich nämlich gerade auch googeln wollte.
Ach so. Ja, das ist von den Wikingern dann wahrscheinlich oder sowas übernommen oder von diesen Legenden von den Wikingern. Weil es ist das erste Stück bewohnbares Land, auf das man trifft, wenn man von Irland losfährt und nach Amerika will. Also es ist ja auch, ich weiß nicht, kennst du dich mit der Geschichte des Funks aus?
Nein.
Marconi, der Name sagt dir, ist es ein italienischer Wissenschaftler und Ingenieur, der die Funktechnik im späten 19. Jahrhundert erfunden hat. Der wollte das erste Mal über den Atlantik funken und dann hat er von Irland gefunkt und die Empfangsstation war halt auf Neufundland.
Und damals hat er es auch schon Neufundland genannt, oder?
Da hieß es schon, also im 19. Jahrhundert hieß es schon Neufundland.
Okay.
Und es war auch wahrscheinlich bekannt, schon lange auch im Mittelalter, weil vor Neufundland sind ja relativ fruchtbare Fischgründe. Also es gibt da so Untiefen im Meer, wo sich sehr viele Fische, ich glaube, die heißen sogar Neufundlandbänke oder sowas. Mhm. Da gibt es super viel Kabeljau und Walfänger. Also und deshalb hast du ja eben gehört, Port Basque zum Beispiel, das gibt es, weil da Basken aus Spanien schon im Mittelalter quasi hingefahren sind, um da zu fischen. Also so sagen wir 15. bis 16. Jahrhundert.
Ja, passt tatsächlich.
Und die Wikinger, in Anführungsstrichen, die hatten da ja, sollen da ja mal eine Siedlung gehabt haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein Land der Ureinwohner und von verschiedenen Inuit-Völkern schon lange bevölkert worden. Aber es ist halt ein... Ich stelle es mir als sehr schroffen Felsen vor.
Wäre jetzt auch meine erste Assoziation.
Ja.
Aber tatsächlich auch noch nie was drüber gelesen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den weiteren Verlauf der Sendung.
Ach so, du weißt jetzt schon, was passiert, ne?
Ich habe da gerade was gehört.
Den Mike hätte ich ja überrascht. Also, Kern dieser Sendung ist, wir rufen jetzt in Neufundland an und fragen, wie es da mal so ist. Kleine Aufgabe für den Malte. Der überlegt sich jetzt mal drei Fragen. Ich habe eine alte Freundin, die seit anderthalb Jahren in Neufundland wohnt. Sie ist so knapp über 30, hat eine Kochausbildung gehabt und war immer schon sehr reisefreudig und ist auf Neufundland gelandet. Und weil ich diesen Sommer nicht verreisen kann, mache ich mir den Spaß und rufe jetzt die Jennifer Mira an. Hallo Jennifer!
Hallo!
Schön, dass es geklappt
Moin.
Hat.
Ja, sehr.
Wir haben eben extra Signal installiert, weil das ja so fehlerfrei funktioniert. Vorher haben wir es über Telegram gemacht.
Ich dachte, Signal ist das Argument, dass es so safe ist. Hat der Edward zumindest gesagt.
Ja, ja, das ja auch. Also das hat Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber offensichtlich ist es nicht so stabil wie Telegram.
nicht so stabil. Nee, Telegram ist auch nicht sehr stabil. Also Telegram ist noch verrückter.
Aber so oft, wie ich heute mit dir telefoniert habe, steht es halt 2-0 für Telegram, muss ich sagen. Naja, das kann ja aber auch nur ein Zufallstreffer sein. Ne?
Ja, okay. Ja, gut.
Jennifer, Mira.
Hallo.
Hi. Was hast du heute gemacht?
Was habe ich heute gemacht? Also, meine Tage sind so sehr selbst organisiert. Heute Morgen habe ich den Garten gegossen und dann hatten wir vorhin ein Meeting mit einer Gruppe, die jetzt ein Schwarz Darkroom, ein Fotolabor in der Hauptstadt einrichten möchte, so ein Community-Projekt, und für die machen wir ein Logo.
Okay, und wie weit wohnst du von der Hauptstadt weg?
Ich bin jetzt hier so 3 Autostunden ungefähr entfernt.
Okay, und die Hauptstadt ist St. John's und du wohnst dann in einem kleinen Dorf, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich wohne im kleinen Dorf English Harbour. Wir sind hier im Winter 28 Menschen.
Ui, mit dir?
Ja, mit mir.
Okay, kennst du alle persönlich?
Ich kenne alle persönlich, bis auf eine Person tatsächlich.
Wie? Die grüßt du dich, oder wie läuft das?
Nee, keine Ahnung. Also, es sind verrückt, die meisten. Und wir sind so, wir gehen hier spazieren auch ganz viel, aber viele fahren dann einfach halt hier mit dem Auto zu ihrer Arbeit und wieder zurück.
Okay.
Und da habe ich jetzt genau die eine, die wohnt ganz hinten im Dorf. Und die habe ich noch nicht kennengelernt.
Okay. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du in Neufundland gelandet bist oder wie du darauf gekommen bist, nach Neufundland zu siedeln, zu reisen?
Ja, gerne. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich bin das erste Mal hierher gekommen in 2012, 13. Damals war das kurz nach meiner Kochausbildung und ich wollte unbedingt mit Fisch arbeiten. Das war mir irgendwie ganz wichtig, weil ich da in Berlin nicht so viel Zugang zu richtig frischem Fisch hatte. Also klar, der ist immer frisch, aber der kommt halt auch meistens gefroren. Und ich wollte halt so richtig gern Fisch aus dem Ozean und bin dann nach Kanada und habe dann hier so ein Arbeitsvisum gehabt und bin dann hier so rumgehitchhiked und bin in Neufundland gelandet.
Okay. Und hast du deinen Fisch bekommen?
Ja, den habe ich bekommen. Sogar jetzt mehr als damals, muss ich sagen. Also,
ja, wenn man sich besser auskennt, ne? Was isst du jetzt für Fisch? Was kriegst du da für Fisch?
Kabeljau. Wenn wir Glück haben, auch ein paar Forellen, aber das ist ein bisschen anspruchsvoller als Kabeljaufang. Und sonst alles Mögliche aus dem Meer, was wir so abstauben können. Also Seeigel habe ich letztens mal gesammelt.
Okay.
War jetzt aber nicht so mein Highlight. Und Muscheln können wir hier ganz frisch sammeln. Genau.
Okay, und Seeigel, wie macht man die? Dann nimmt man so die Mitte, die ist so ein bisschen weich? Oder wie läuft das bei Seeigeln?
Na, die Seeigel haben, wenn du die aufpickst, man kann hier ganz gut irgendwie anfassen, also tut man sich nicht direkt weh. Und die haben auf der Unterseite wie so einen kleinen Mund.
Ja, das
kenn ich. Und da geht man, genau, und das bricht man dann so auf. Du musst entweder, nimmst du halt ein Messer dabei oder nimmst einen scharfen Stein und brichst es dann halt einfach auf. Und dann hast du so kleine Kammern. Ich glaube, das sind 5, aber würde ich jetzt lügen, weiß ich nicht genau. 5 Kammern, und da liegt so das bisschen Fleisch, also die sind so wie so Rogen, kann man sich das vorstellen. Die liegen da drin und das kann man halt direkt dann roh essen.
Okay, ach, das bereitet man gar nicht zu. Und wenn, ist es dann was für einen Salat oder was?
Genau, also ich kenne das tatsächlich nur auch so von Sushi. Oder dass man das eben einfach direkt so roh isst oder von Sushi. Aber ich glaube, man kann das auch bestimmt anders zubereiten.
Okay.
Aber es hat mich jetzt halt nicht so umgehauen, dass ich gedacht habe, okay, ja, Seeigel, mein neues Ding.
Ja.
Werde ich jetzt immer machen.
Der Malte hat eine Frage.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Ich war nämlich in Kroatien vor gar nicht langer Zeit. Und da wurde mir empfohlen, dass ich doch so Wasserschuhe tragen sollte, um nicht in einen Seeigel zu treten, um mich dann zu verletzen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Seeigel, dass man die einfach ganz, ganz entspannt anfassen kann. Reden wir von denselben Seeigeln oder was ist da der Unterschied?
Ich glaube, es sind die gleichen, nur wenn ich so einen Seeigel so in der Hand vorsichtig hochhebe, ist es ja nochmal ein anderer Druck, als wenn du da richtig drauf trittst.
Ja, okay.
Also ich würde jetzt hier auch nicht, ich würde jetzt hier auch nicht irgendwie da rumlaufen, weil das sind so viele, da hast du sofort einen Stachel im Fuß.
Ja. Aber wie kalt ist denn das Wasser in Neufundland oder musst du da
durchs Wasser? Furchtbar kalt. Furchtbar kalt. Also voll schlimm. Ich sehe hier immer den Ozean direkt vom Fenster und es sieht wunderschön aus und dann ist es auch immer so türkisblaues Wasser. Und es sind dann so 2 Grad.
2 Grad? Aber jetzt doch nicht im August.
Nee, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Aber das war zur Hummersaison und wir haben hier einen Fischer im Dorf. Der misst dann auch immer die Temperaturen vom Wasser. Da ist er, kam er einmal raus und meinte, ja, Wasser 2 Grad. So, ja. Schön.
Okay, ich wusste gar nicht, dass das Salzwasser so kalt werden kann. Aber ja, klar, kann ja auch frieren. Also ich dachte immer 4 Grad. Aber Hummer, isst du auch viel Hummer?
Wir haben 2-mal Hummer gegessen.
Okay, ist schon was Besonderes, Hummer.
Ja, also es ist schon wahnsinnig viel günstiger als irgendwo es hin exportiert oder importiert wird dann.
Okay.
Wir haben hier jetzt für so einen Hummer 8 Dollar gezahlt. Das sind so, okay, 5 Euro.
Gut, das ist ein bisschen günstiger, als wenn der Malte und ich uns gleich jetzt noch unser Hummerabendessen gönnen, wenn wir hier die Sendung aufgenommen haben. Da zahlen wir ein bisschen mehr dann noch.
Ja.
Aber der Malte wollte auch noch was fragen.
Ich würde noch eine Frage würde mich noch interessieren. Diese Dokumentation, vielleicht hast du die auch gesehen, Seaspiracy, ist ja gerade in aller Munde und es wird an allen Fronten darüber diskutiert, ob neben dem Fleischkonsum und der Massentierhaltung auch die Fischerei ein Riesenproblem ist, beziehungsweise in dem Film wird ja eigentlich festgestellt, dass es ein Riesenproblem ist. Du bist ja jetzt extra wegen den Fischen nach Neufundland gegangen oder unter anderem deswegen. Merkst du was davon, dass Fischbestände zurückgehen, dass Preise anziehen und dass vielleicht auch bei euch im Ort darüber eine Diskussion geführt wird? Oder ist das in Neufundland kein Problem?
Oh, die Fischpopulation generell ist ein sehr großes Problem oder ein sehr großes Thema, weil Neufundland generell immer vom Fischfang gelebt hat. Das war so hier die Einkommensquelle, also ich glaube, hier gab es wenig anderes. Und dann gab es ja einen sehr, sehr großen Zusammenbruch, das war in den 90ern, weil dann wirklich sehr viele Nationen, also nicht nur Kanada vor Neufundland Kabeljau gefischt hat, sondern eben auch Portugal und ich glaube Italien, aber ich bin mir nicht sicher, welche Nationen, aber einige. Das heißt, der ganze Kabeljaubestand wurde mehr oder weniger aufgefischt. Und dann gab es in den 90ern ein Moratorium. Das heißt, die Fischerei wurde gestoppt. Und das hat sehr, sehr krasse Schäden hinterlassen hier. Also die Arbeitslosigkeit ist super hoch. Und viele sind halt einfach hier von der Insel auch weg. Das ist so ein bisschen, also hier in Neufundland hängt immer noch so ein bisschen so eine Hoffnungslosigkeit in der Luft. Also es ist noch nicht, das war jetzt in den 90ern, ich glaube es war 93 oder 92. Und seitdem gab es jetzt noch nicht wieder so einen neuen, tollen, großen Wirtschaftszweig. Es gab mal Öl. Das wurde vor Neufundland gebohrt und wird es auch teilweise noch, aber das ist irgendwie auch nicht sehr, sehr nachhaltig. So für.
Ja, wahrscheinlich auch nicht so ergiebig. Und die ganze Insel ist ja einfach ganz anders, als man das aus Deutschland kennt, ne? Also ich weiß nicht, was habt ihr im Garten? Habt ihr Kartoffeln im Garten oder so? Die Vegetationsphase ist ja viel, viel geringer, so, ne?
Viel kürzer. Ich bin total ausgerastet, weil ich es überhaupt nicht gewohnt bin. Ich habe alles raus, alles gestorben. Wir haben jetzt hier dann noch, also die drei.
Mira, man hat dich leider 1 Minute lang nicht gehört, weil Signal ein bisschen gestört war.
Ah, okay. Was ich gesagt habe, war einfach nur, dass so, was du hier überall auf dem Speiseplan findest, sind Kartoffeln, Steckrüben und Weißkohl.
Okay.
Das ist so.
Kartoffeln, Steckrüben und Weißkohl.
richtig.
Das klingt Karotten auch. Nach Eintopf.
Genau, Eintopf. Dann gibt es jeden Sonntag Jigs Dinner. Das ist alles sehr, also genau die Sachen, die ich genannt habe, zerkocht, mehr oder weniger. Und dazu dann Salzfleisch, was auch so historisch Sinn macht, weil das halt irgendwie haltbar war. Und Turkey. Also das ist so ein Standardessen, das gibt es wirklich jeden Sonntag hier. Also so eine krasse Turkey Essenstradition habe ich. Genau, Truthahn, ja.
Also Salzfleisch mit Truthahn und Gemüse.
Mit Truthahn, dann genau das ganze Gemüse gekocht und Bohnenkraut.
Jetzt die große Frage, gibt es Veganer in eurem Dorf? Oder Vegetarier?
Nee, also hier in dem Dorf nicht. Nee. Also, ja, essenstechnisch ist es total verrückt, weil du hast den absoluten Mix. Hier im Dorf sind auch einige, die wirklich nur von dem leben, was sie selbst anbauen oder jagen oder fischen. Und dazu kommt dann immer noch so das verrückte Dosenessen und Fertiggerichte und grün-blaue Kuchen und so. Also so ein ganz krasser Mix.
Und bist du die einzige Ausländerin dort oder gibt's noch? Ist es ein beliebtes Ziel für Menschen, die...
Du musst vielleicht einmal was zu dem Dorf erzählen und wie du da hingekommen bist und wie man sich das vorstellen muss, was das so für eine Gemeinschaft ist, ne?
Ah ja, okay. Also, genau, also nachdem ich dann 2012, 13 hier war, für so ein Jahr ungefähr, bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Bin dann irgendwann mal wieder hierher zurückgekommen und habe dann meinen jetzigen Partner hier kennengelernt, der Argentinier ist, aber mittlerweile auch Kanadier. Und dann haben wir zusammen überlegt, wo wir hingehen können. Und wir haben es versucht in Deutschland, Argentinien und in Argentinien und Bulgarien, witzigerweise. Das hat alles nicht so geklappt. Und dann haben wir gesagt, hey, wir mögen beide Neufundland. Er ist Kanadier, er kann mich hier sponsern, dass ich dann halt hier irgendwann eine Aufenthaltsgenehmigung habe. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir es hier. Und dann hat sich das so ergeben. Witzigerweise sind wir dann rumgehitchhiked, in diesem kleinen Ort hier gelandet, fand es total schön. Dann gab es hier ein Haus zu verkaufen für recht wenig Geld. Das waren irgendwie so $50,000. Und es hatte genug Raum, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein guter Ort, da können wir sogar noch was aufbauen. Und er ist Künstler und ich mache alles Mögliche und auch unter anderem Siebdruck. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre doch toll, wenn wir unseren eigenen Druck Ort hätten, wo wir irgendwie halt einmal für Geld irgendwie drucken können, aber auch unsere eigenen künstlerischen Projekte machen können. Und dann haben wir das gemacht.
Jetzt nimm's mir nicht böse, wenn ich ein bisschen scharfzüngig nachfrage, aber wenn 25 Leute dort leben, zwei davon Kunst machen, wer guckt dann, wer kommt in den Genuss der Kunst?
Genau, also gute Frage auf jeden Fall. Nicht unbedingt so, also die Kunst, die machen wir einfach, weil wir sie eh machen. Was wir anbieten wollten für die Gemeinschaft und hier für die Gegend, also hier sind noch ein paar mehr Dörfer, die halt auch kleine Geschäfte haben, war so ein Merchandise-Geschäft. Also dass wir praktisch Merch drucken für verschiedene Unternehmen. Das hier irgendwie so eine Wahlbootstour, dass wir dann sagen, okay, wir machen für die T-Shirts. Oder das ist ein Coffeeshop, okay, für die können wir dann vielleicht irgendwie so Tüten drucken und solche Sachen.
Also es gibt eine gewisse Tourismussaison, ne?
Und genau, es gibt Tourismus, ja.
Und es gibt so auch, es wohnen schon im Umkreis ein paar mehr Leute und wahrscheinlich die Distanzen, die ihr fahrt, sind ganz andere, als wir die uns vorstellen. Also wahrscheinlich ist es für dich normal, mal 3 Stunden im Auto zu sitzen, um irgendwie was anderes zu erleben oder so, ne? Stell ich mir jetzt
vor. Ja, richtig. Also mittlerweile schon. Also die Idee war sehr gut. Also ich fand die Idee sehr gut, die wir hatten, aber dann haben wir das natürlich auch direkt angefangen vor Covid.
Das ist ein ganz anderes hartes Thema. Also, ne, ihr seid da angekommen ungefähr knapp vor 2 Jahren oder so, ne?
Ja, also Genau, wir haben das Geschäft gestartet im Januar 2000, wann war das letztes Jahr? 20. Also, schlecht möglichste Zeitpunkt ever. Und dann, genau, dann hat er nichts aufgehabt mehr.
Okay.
Das Letzte, was irgendein Geschäft hier machen wollte, war Merchandise drucken. Also,
ja, okay. Wirklich. Ja, wobei, vielleicht übers Internet verkloppen. Aber, Ja, wie ist denn Lockdown? Hast du was von Deutschland mitgekriegt oder warst du zwischenzeitlich mal hier?
Nee, ich war nicht in Deutschland und ich habe das so natürlich so von Freunden und Familie mitbekommen. Aber ich muss auch sagen, dass ich teilweise fast schon schlechtes Gewissen hatte, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, wie unendlich schwer das sein muss, in der Stadt zu sein. Wir hatten hier so einen Luxus die ganze Zeit in diesem kleinen Dorf, konnten wir halt immer einfach rausgehen, spazieren gehen. Wir haben eigentlich fast nie eine Maske getragen, also weil wir hier im Ort und kein Mensch hier war. Es war schon ein komplett anderer Zustand.
Gab es denn überhaupt Corona-Fälle bei euch im Dorf? Also ich meine, wenn keine Touristen kommen und auch generell die Mobilität eingeschränkt ist, dann ist es doch eigentlich in einem 25-Seelendorf relativ sicher. Stelle ich mir so vor, zumindest.
Ja, genau. Ja, genau. Also hier im Dorf gab es keine getesteten Fälle. Ne? Also hier gab es erstmal nichts. Aber es gibt schon, wegen der sehr hohen Arbeitslosigkeit in Neufundland, gibt es so eine Tendenz, dass ganz viele Arbeit haben auf den Booten. Dann irgendwie hier in, wie heißen diese großen Seen in Ontario?
Ja.
Oder generell auf den Schiffen arbeiten. Und das sind dann immer 3 bis 6, 8 Wochen, die arbeiten und dann kommen sie zurück.
Okay.
Und das waren, und die, da sind auch einige hier im Ort. Und die sollten sich, also da, was dann halt auch so ein Thema, die müssen sich dann halt eigentlich auch immer wieder in Quarantäne begeben und das hat dann halt auch nicht immer unbedingt stattgefunden.
Ja, ne?
Also die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit, dass sich hier jemand anstecken konnte, bestand schon, aber war nicht, glaube ich.
Ja. Ist ganz interessant in dem Zusammenhang, weil du kommst ja auch aus Hamburg eigentlich. Und ich meine, genau aus dem Grund ist ja das Tropeninstitut in Hamburg, ne? Also weil die Seeleute so Krankheiten halt eingeschleppt haben, ne? Weil es ist der beste Ort in Deutschland, um sowas dann anzusiedeln. Oder weil es da am meisten auftritt.
Du glänzt aber heute schon mit Wissen, du, mein Gott.
Das mache ich jeden Tag, Malte. Wir sehen uns nicht so häufig. Ach,
ich muss öfter ins Kordland kommen.
Ja, oder mal vielleicht lade ich dich einmal zu einer Gartenparty ein und schwaller dich so richtig 3 Stunden über das 17. Jahrhundert zu.
Wie wir heute darüber geredet haben, wenn man ein Auswärtsspiel hat, kann man immer gehen. Deswegen gerne, lade mich ein.
Nee, wie ist denn jetzt die Perspektive? Also sind jetzt, eigentlich hättet ihr jetzt Touristensaison, ne?
Ja, genau. Ist Touristensaison?
Mhm.
Ist nicht, jetzt noch nicht. Es gab dann hier so ein Incentive, das hieß ein Staycation. Da wurden die Neufundländer aufgerufen, den Tourismus, den neufundländischen Tourismus selbst anzukurbeln. Das hat so ein bisschen funktioniert. Und jetzt sind die Grenzen nach Kanada generell wieder für US-Amerikaner offen. Ab dem, weiß nicht, irgendwie so Anfang August und dann international wieder ab Anfang September.
Ja, je nachdem, wie lange es hält. Und sag mir mal, diese genau. Inselhauptstadt St. John's ist so 3 Stunden von euch weg.
Ja, ist richtig. Ja.
Fahrt ihr da öfter mal hin?
3 Stunden weg? Nee, also wir haben zu dem Ganzen auch noch kein Auto.
Okay.
Seit 1,5 Jahren. Das ist auch so eine kleine Hürde, die wir noch nicht beseitigen konnten, weil wir beide keinen kanadischen Führerschein haben.
Ah, okay.
Und hier kein Auto versichern können.
Ja. Signal. Warte, du musst es nochmal euer Leid erzählen, weil Signal kurz weg war. Auto versichern können.
Nee, können kein Auto versichern. Und wir kommen beide aus Großstädten und sind beide so mit öffentlichen Verkehrssystem groß geworden und haben es echt unterschätzt, wie sehr du hier ein Auto brauchst.
Ja.
Und dann so, okay. Also, und ich meine, es war gut, sonst hätten wir es wahrscheinlich niemals gemacht und es ist auch möglich und wir haben jetzt einfach 1,5 Jahre lang sind wir mit dem Fahrrad und so einem Trailer am Fahrrad irgendwie einkaufen gegangen im nächsten Supermarkt, in dem es dann manchmal Gemüse gibt. Aber ja, das war schon heftig. Ich hoffe, dass sich das bald ändert, aber noch haben wir kein Auto.
Okay, und ihr könnt euch manchmal eins leihen oder ist es jetzt nicht so Dorfgemeinschaft irgendwie, dass alle, wie man sich das so im Bilderbuch vorstellt?
Am Anfang war das, haben sie es sehr viel angeboten, aber dann war halt auch wieder die ganze Covid-Sache und dann haben wir natürlich erstmal keine Rides bekommen. Und jetzt geht es aber wieder. Jetzt fahren wir manche mit Nachbarn in einen größeren Ort und gehen dann da einkaufen für 2 Wochen und füllen unsere Tiefkühltruhe und sowas.
Ja, krass, ganz andere Welt. Kann man dich irgendwie im Internet finden, auf eine Art und Weise?
Ja, total. Genau, unser Shop heißt Toporama Prints.
Aha.
Und die Webseite ist toporama.ca.
Okay, ich schreibe das hier unter den Text in den Podcast. Gibt es da auch ein paar Bilder von da, wo du wohnst? Oder was gibt es da?
Ja, genau, da gibt es ein paar Bilder. Ja, wir haben so einen kleinen Shop und ein bisschen Info über uns und unseren Printshop und wie das so alles entstanden ist. Und wir haben eine Instagram-Seite, die wir ab und zu mal füttern.
Weil der Malte hat ja so kein Instagram. Sorry.
Ja, das verstehe ich total. Wir haben, ich würde es auch nicht machen, wenn wir nicht müssten. So was Schlimmes.
Ja, okay. Ja. Wie heißt die?
Genau. Die heißt, warte mal. Toporama Prince, glaube ich einfach.
Toporama Prince. Ah, okay.
Ja.
Alles klar. Mira, ich würde mal sagen, danke fürs Gespräch. Soweit, was Toporama Prince heißt, erzählst du uns irgendwie das nächste Mal, wenn wir quatschen.
Und, ja, gerne.
Ansonsten, wenn der Malte nichts mehr hat, würde ich mal alles Gute rüber über den Atlantik schicken. Und genau, toi toi toi, dass das alles so klappt, wie euch das vorstellt.
Ja, danke schön. Ja, auch Malte, sorry, dass ich jetzt auch gar nicht mehr eingegangen bin auf deine Fischfrage, ne? Kannst du mir noch mal kurz sagen, wie dieser Film heißt, von dem du gesprochen hast?
Seaspiracy.
Seaspiracy.
Ja, eines der besten englischen Wortspiele, die in den letzten Jahren so durch die Gegend geflogen sind. Ja, den kann man sich ganz gut angucken. Also war zumindest für mich augenöffnend. Ich hatte immer das Gefühl, dass man mit der Fischindustrie ich hatte wirklich nicht Zugang dazu, dass man mit denen vielleicht auch ein bisschen zu leicht ins Gericht gegangen ist, aber nach dem Film kann man das, natürlich ist es etwas überdramatisiert wie in jeder Dokumentation, aber kann man sich gut angucken, sollte man sich vielleicht mal ganz gut angucken.
Sehr cool. Ja gut, ich habe letztens ganz stark in so Algenfarmen geguckt, weil ich das dann noch spannend fand, so als Alternative. Gibt es so ein bisschen in Alaska und ich glaube in Maine.
Ja.
Algen. Sehr gut. Okay, ich wollte das auch gar nicht so viel länger ziehen.
Algen sind ein sehr guter Nährstofflieferant.
Ja.
Auf jeden Fall. Und so viel einsetzbar.
Also eigentlich fast alle guten Stoffe, die man im Fisch findet, findet man im Fisch, weil die Algen im Endeffekt von Fischen gegessen werden. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt richtig.
Ja. Ich finde die so spannend, dieses ganze Algen. Produktion. Ja.
Darüber sprechen wir am nächsten Mal dann.
Ja.
Ich kriege böse Blicke von links.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, was mir immer unterstellt wird, so ein gewisser Jähzorn und ich, sowas. Aber mein, gar nicht.
Mein Redeanteil ist zu hoch gewesen.
Algen. Super. Passt total gut zu Kartoffeln, Möhren und Weißkohl.
Richtig. Und Algen. Perfekt.
Perfekt.
Ja.
Ihr seid halt schon so ein bisschen Generation SpongeBob, merkt man, da bin ich ja raus, ne? Da bin ich ja nicht.
Da muss ich mir auch ganz klar, genauso wie aus dem Insta-Game, ziehe ich mich aus dem SpongeBob-Game auch
ich
ganz, ganz
mal
schnell
ein Foto von Malte, Mira, dann...
ja, mach mal bitte.
Also ganz liebe Grüße.
Ja. Mach's gut,
danke,
genau.
Danke, schönen Tag euch noch.
Ja, toi, 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 alles Gute und habt noch einen schönen Tag, schönen Abend später dann.
Ja, auch. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, holprig.
Aber eigentlich ganz gut geklappt, ja, oder?
Ja, kriegst du mal. Du gehst den Jakobsweg, wir gehen den Jakobweg. Fühlen uns spirituell gereinigt, sprich uns reinig. Du gehst den Jakobsweg, wir gehen den Jakobsweg. Ich bin in San Sebastian, mit Ego Blau, mit Sebastian und Jan. Beste Kollege, liebe die Nächsten, das ist meine Pulle, faszinisch an. Schambrich, streit vom Zaun, genießt das Schauspiel und sauf mir ein. Fühl mich erleuchtet, seh den Eiland, ab drei kann Zauberei. Du gehst den Jakobsweg, wir gehen den Jakobsweg. Fühl uns spirituell gereinigt, sprich uns heilig. Du gehst den Jakobsweg. Nagelt euch den Heiland an die Wand, ich baller liebe Rosen, sammel Flaschenpfand. Biblisches Ausmaß, klimperndes Zeitglas, wenn ich meine Sonntagsmesse mach. Ich kotze im Strahl, asozial, ist egal, was die Pfeife da oben sagt. Ich breite peinlich, Suppe ist heilig, Reinkarnation im Getränkemarkt.
So, ich gehe jetzt mal ganz langsam raus aus dem Fidel Castro-Song. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, unser musikalischer Beitrag heute, das vor 2 Jahren auf YouTube erschienen. Fidel Castro, da spielt der Herr Korbes mit in dem Video Jakobsweg.
Du gehst den Jakobsweg, wir gehen den Jakobsweg. Für uns wird du sprich uns heilig.
Ja, Riesenhit, Riesenhit. Wir haben uns ein bisschen verquatscht über Neufundland. Ich hoffe, Malte fand es super interessant.
Ja.
Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass andere HörerInnen das auch gut fanden. Wir machen weiter mit einer Kategorie, die neu ist und für die ich extra einen Jingle gebaut habe.
Vogel der Woche.
Genau, wir sind beim Vogel der Woche. Malte, kannst du diesen Vogel identifizieren?
Na klar.
Was ist denn das?
Ein Stieglitz.
Nein.
Nein.
Das war das Rotkehlchen. Das war der Vogel der Woche, der letzten Woche. Hier kommt der Stieglitz.
Böse.
Das ist der Stieglitz.
Hast du mich böse jetzt in die Ecke gedrängt?
Du.
Hast mich ins offene Messer laufen lassen?
Nein.
Aber beim ersten Mal.
Nein.
Ich komme nie wieder.
Was denn? Der Stieglitz.
Der Stieglitz.
Der Mike hätte jetzt was vorbereitet zum Stieglitz. Hast du ein ungefähres Bild von dem Stieglitz?
Also, wie ich dir schon vor der Sendung gesagt habe, ich kenne nur einen Stieglitz und der heißt Joseph Stieglitz und ist ein amerikanischer Autor. Aber
Wirtschaftsautor, hast du gesagt?
Ja, der hat das Buch Der Preis der Ungleichheit geschrieben. Ein sehr interessantes Buch. Unser Lesetipp der Woche.
Worum geht's da? Das musst du dann auch sagen, wenn es ein Tipp ist.
Also, um es in einem Satz zu sagen, geht es darum, wie die Spaltung unserer Gesellschaft unsere Zukunft bedroht. So reißerisch hat es zumindest der Wikipedia-Artikel, den ich gerade geöffnet habe, zusammengefasst. Ja, im Endeffekt geht es um wirtschaftliche Ungleichheit in der Gesellschaft und wie das zu starken negativen Veränderungen innerhalb eben jener Gesellschaft führen kann.
Das Problem ist nicht, wo man herkommt, sondern ob man arm oder reich ist.
Ist ja im Endeffekt dieselbe Frage, aber es geht meistens nicht um Geografie, sondern eher um Einkommen, ja. Und Vermögen, Einkommen und Vermögen.
Okay, genug gefährliches Halbwissen von meiner Seite. Wir kommen jetzt von dem Wirtschaftsjournalisten Stieglitz zum Stieglitz an sich. Der Stieglitz ist ein sehr bunter Vogel. Und er ist ein sehr deutscher Vogel. Weil er hat nicht nur oben im Kranz rot, weiß und schwarz die alten deutschen Farben, sondern er ist zwischendurch auch nochmal schwarz, rot, gold. Also die neuen Deutschen. Er ist sowas wie ein deutscher Papagei, der Stieglitz eigentlich.
Bunt und deutsch passt ja eigentlich gar nicht so gut zusammen.
Beim Stieglitz schon.
Beim Stieglitz, der Stieglitz ist unser Aushängeschild.
Vielleicht sollten wir
den Bundesadler durch den Stieglitz ersetzen.
Das wäre eine Idee. Das wär auch ein bisschen überheblich von uns. Wenn du sowas Aber man kann es ja mal vorschlagen. Fernab davon. Der Stieglitz ist ein heimischer Vogel. Er wird so bis zu 20 Gramm schwer. Wir hören ihn die ganze Zeit im Hintergrund pfeifen. Wissenschaftler können dieses Pfeifen auch deuten und wissen, wie Stieglitze untereinander kommunizieren. Und ich kann noch die kleine Stieglitz-Geschichte vom Raimund erzählen. Der war in Mecklenburg im Urlaub zum Wandern und hat mir ein Foto geschickt von einem Stieglitz, der auf seinem Balkon war. Und das hat ihn unfassbar gefreut. Und deshalb, wenn ihr jetzt auf diese Podcast-Folge guckt, wird genau dieses Foto dort verarbeitet sein. Und ihr könnt euch mal angucken, wie bunt und schön ein Stieglitz aussieht.
Ich bin gespannt. Aber ich bin auch vor allen Dingen auf Photoshop Philipp gespannt, der auf jeden Fall den Stieglitz einmal auf den Bundesadler setzen wird. Da werde ich auf jeden Fall, ja, das ist das Ziel.
Ihr habt auch ein Outro gemacht.
Vogel, 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 Vogel.
Soweit zum Vogel der Woche. Malte, wir sind ganz gut durchgekommen. Jetzt kommt nochmal, wenn Leute jetzt noch nicht eingeschlafen sind, wollen die was anderes, Interessantes, aber auch Langweiliges hören? Hm. Eigentlich war ja der Mike als Literaturexperte vorgesehen. Und ich habe was rausgesucht. Ich höre ja gern öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Podcasts auch so vom öffentlich-rechtlichen. Und jetzt geht es hier um postmoderne Literatur. Kannst du mit dem Begriff Postmoderne, ich habe den immer falsch verstanden. Ich dachte, das ist das, was nach der Moderne kommt.
Liebe Freunde, hier werden offene Messer am laufenden Band serviert.
Nee.
Da ich nicht aus der Literaturwissenschaft komme, würde ich mich dem Thema einfach mal entziehen.
Okay. Ich dachte halt auch immer, das ist Moderne und dann kommt Postmoderne. Also die brauchten nur einen neuen Begriff. Ist aber nicht ganz so, habe ich jetzt durch diesen Beitrag verstanden. Die Moderne hat immer noch an den Fortschritt geglaubt. Das kommt so aus dem Futurismus und dass der Fortschritt uns nach vorne bringt und dass man seit der Aufklärung mit der Wissenschaft nach vorne rennt quasi. Und dass man so eine lineare Wahrnehmung von Welt und Weltgeschichte hat. Und Postmoderne fängt an zu sagen, nee, warte mal, wir können auch nach links, rechts, oben, unten und woanders hingehen. Und das ist jetzt auf der literarischen Ebene, kommt das zum Beispiel, kann man das erklären, am Roman Das Parfüm von Patrick Süskind. Mhm. Klingt doch erstmal ganz interessant.
Ja, und natürlich auch absolut nachvollziehbar.
Ist, wenn euch das interessiert, verlinke ich euch einen Podcast vom Bayerischen Rundfunk, wo das genauer erklärt wird. Wir hören da einmal kurz rein. Da geht es um Patrick Süskind und ein bisschen um das, was ich hier so gerade versucht habe zu erklären.
Durch Rekombination von altem Material, durch eine Häufung sogenannter Intertexte, also literarischer Zitate und Anspielungen, schafft Süskind eben doch etwas ganz Neues und Eigenes und kopiert mitnichten nur. Patrick Süskind drückt es in einem kurzen Prosatext mit dem schönen Titel Amnesie in Literis, also in etwa literarische Gedächtnisstörung, so aus.
Ein völlig unkompliziertes Verhältnis zum Plagiat, ohne dass nichts Originales entstehen kann.
Was auch ein sehr typisches Kennzeichen für die Postmoderne ist, ist die sogenannte Doppelkodierung. Das Buch erzählt für den Intellektuellen mit einem großen Haufen literarischer Anspielungen und Zitate und andererseits für den Leser, der mehr Unterhaltungsmotive hat bei der Lektüre, eine wunderbar spannende Krimi-Erzählung, der er angenehm folgt.
Soweit so gut. Ich glaube, das kann man ganz gut zum Einschlafen hören, wenn es denn jetzt soweit ist, weil der Malte und ich sind durch, soweit für heute. Und wenn Malte jetzt nicht noch wirklich einen Beitrag vorbereitet hat, würde ich so langsam zur Abmoderation kommen.
Es bleibt dir überlassen. Ich habe gerade in einem Soundfall einmal kurz durchs Bild gewunken.
Schön, dass du da warst, Malte.
Es wurde ignoriert.
Total schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ich bin dir angenehm gefolgt.
Ja?
Ja, doch.
Ja. Aber du hast aber auch selber mal auch was Marc gesagt.
Ne? Ja, ich habe mich aus dem Windschatten das ein oder andere Mal rausbewegt. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt schon vorbei ist.
Echt?
Ja, doch. Jetzt, ich habe das Gefühl, ich bin gerade warm gelaufen.
Ja?
Ja.
Ja, vielleicht dann für nächste Mal.
Ja, wer weiß.
Wenn der Mike mal wieder nicht kann. Ja. Oder vielleicht machst du das mal mit Mike. Ich habe auch ein Quiz vorbereitet, eigentlich für dich und Mike.
Ja, dann...
Und es sind drei Fragen. Ich glaube, also mein Ziel ist es, dass ihr keine beantwortet. Dann habe ich gewonnen. Richtig beantwortet.
Okay.
Und sonst könnt ihr halt untereinander das ausmachen.
Mit Wettkämpfen kriegst du mich immer.
Ja, ihr seid so ein bisschen Competition. Gut, das soweit angeteasert für das, was noch kommt in diesem Podcast. Ansonsten...
In einer Region, in der Bier für die Menschen schon immer
war. Ja, unseren Sponsor haben wir heute nicht erwähnt. Das Thema Fußball haben wir geskippt. Ich bitte das zu verzeihen. Reini spielt auf jeden Fall nächsten Sonntag durch, hat er mir gesagt. Im Tor, das Comeback bei Raschko. Jetzt ist aber wirklich mal gut. Das war's wieder aus eurem Lieblings-halb-dilettanten, halb-voll-dilettanten Podcast. Direkt von der Ecke Herna und Kanalstraße. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wascht euch ordentlich die Hände, hustet euch nicht gegenseitig ins Gesicht. Bleibt nett und zufrieden. Und
jo.